Kennst du das, dass manchmal dein Brustkorb total eng wird und es dir schwerfällt zu atmen? Vielleicht zusammen mit so einem leisen Gefühl von Panik und Enge? Heute möchte ich in meinem Podcast genau über diese Enge im Brustkorb, über diese Beklemmungen sprechen, die uns manchmal überkommen. Gerade wenn so wie jetzt viel los ist auf der Erde, viele Nachrichten von allen Seiten auf uns eintrommeln und wir manchmal vielleicht gar nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht, reagiert unser Körper manchmal mit diesen engen Zuständen. Und ich möchte heute mit euch teilen, woher das kommt und auch, was wir tun können, um uns zu unterstützen, damit unser Atem wieder ein bisschen freier fließen kann, dass wir nicht in diese innere Enge auch hineinkommen und damit dann auch in ein enges Denken, sondern dass wir uns wieder frei fühlen und unsere Energie auch wieder fließen lassen können. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge vom Morgenlicht-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann. Ich beschäftige mich mit körperorientierter Traumaheilung und der aktuellen Zeitqualität. Und für mich ist es immer ganz wichtig, wenn mir Klienten erzählen, boah, plötzlich wache ich nachts auf und alles ist so eng oder oh, es gibt Situationen, in denen mir der Atem wegbleibt, dass ich da mit den Klienten gemeinsam hinschaue und reinspüre und wahrnehme, was da dahinter steckt. Denn meine Erfahrung ist, dass unser Körper nicht blöd ist. Der macht nicht einfach so blöde Sachen, weil er einfach dumm ist und uns nur im Weg stehen möchte, sondern alles, was der Körper macht, hat einen tieferen Grund. Nur oft wissen wir gar nicht, wo das herkommt, wie das angefangen hat. Und wir geben dem Körper oftmals auch keine Chance, uns das mitzuteilen. Und meine Arbeit ist es immer wieder, Räume anzubieten oder mit Menschen gemeinsam in ein inneres Lauschen zu kommen, wo wir wahrnehmen, was sagt der Körper eigentlich gerade? Was ist denn da gerade los? So, und ich erzähle euch erst einmal ein bisschen von mir. Ich kenne diese Beklemmungen tatsächlich auch. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich eigentlich immer schon einen sehr flachen, sehr engen Atem hatte und auch einen sehr zusammengezogenen Brustkorb. Und ich kann mich noch erinnern, so als Jugendliche, dass ich dann immer den guten Rat bekommen habe, ja, jetzt setz dich aufrecht hin, ja, so Brust raus und aufrecht sitzen und so ein bisschen. Und dann sollte ich mich an eine Wand stellen und versuchen, gerade zu bleiben. Und sobald ich aus der Anstrengung rausgegangen bin, zack, ist alles wieder zusammengesunken. Und noch heute merke ich, dass Stellen in meinem Brustkorb ein bisschen zusammengefallen sind, ein bisschen zusammengezogen sind. Und auch wenn mehr Aufrichtung im Laufe der Jahre dazukommen konnte, gibt es immer noch so ein bisschen was Enges. Und ich habe dann auch mit dem Atem, ne, bin ich in Kontakt gekommen. Damals, als ich Studentin war, habe ich mich gefragt, warum fühle ich mich so depressiv? Warum habe ich so wenig Energie? Und dann ist mir in der Bibliothek, damals war das noch gar nicht so, dass man alles über das Handy, alles im Internet irgendwie gemacht hat. Da ist man noch in die Bücherei gegangen und hat sich Bücher ausgeliehen oder eben in der Selbsthilfe-Ecke rumgewühlt. Und da habe ich ein Buch über den Atem entdeckt und da hieß es einfach, du bist depressiv, weil du nicht atmest, weil du nicht genug atmest. Ja, und da wurde dann eben so beschrieben, dass wir in der westlichen Welt oftmals sehr flach atmen, dass der ganze Brustkorb verengt ist, dass wir oft auch unsere Lungenkapazität gar nicht wirklich entwickeln, dass wir dadurch zu wenig Sauerstoff in den Körper bringen, dass dadurch ganz viele andere Dinge in unserem Körper nicht wirklich funktionieren, weil wir eben den Sauerstoff, den wir dazu bräuchten, nicht haben. Und dass dann unser Leben sozusagen langsam auf Sparflamme zurückschaltet. Und dann dachte ich, hey, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Und ich habe dann diese Übungen aus dem Buch erstmal versucht zu machen. Na, da solltest du dich dann zum Teil hinlegen oder hinsetzen und dann wirklich schnaufen wie eine Dampflok und versuchen, na, und zählen und drücken und mehr Luft reinbringen. Und ich habe das eine Weile gemacht und dachte ich, okay, jetzt falle ich gleich vom Stuhl, mir wird schwindlig, das ist seltsam. Es fühlt sich auch so ein bisschen an, als ob ich mir selber Gewalt antun würde. Und dann bin ich davon auch wieder abgekommen. Und im Grunde ist dann so erstmal diese Baustelle des engen und zusammengezogenen Oberkörpers ist einfach verblieben. Bis ich dann das weiche Atmen kennengelernt habe von einer Amerikanerin, der Norma Delaney, die ja, die habe ich kennengelernt, weil mir jemand mal eine CD ausgeliehen hat und da war so eine Anleitung von ihr drauf. Und als ich ihre Stimme gehört habe, dachte ich, oh, das berührt mich so, weil der Satz, den sie da gesagt hat, war: Irgendwas in deinem Inneren hat so Angst und irgendwas in dir hat sich total zusammengezogen. Und als ich das gehört habe, eben so mitfühlend ausgesprochen, musste ich sofort weinen, weil ich gemerkt habe, das spricht zu mir. Das bin ich. Ich mache mich nicht eng, ich lasse nicht meine Schultern hängen, ich habe keinen Rundrücken und zusammengezogenen Oberkörper, weil ich doof bin oder mich nicht genug anstrenge. Etwas in mir hat einfach sehr viel Angst, aus gutem Grund, und hat schlimme Erfahrungen gemacht und daraufhin sich zusammengezogen oder zurückgezogen. Und ich wusste dann damals, da muss ich hin, von ihr möchte ich lernen. Und wir haben dann, Matthias und ich, damals dann auch entschieden, eine USA-Reise zu machen. Er wollte sowieso wieder in die USA, weil er dort längere Zeit auch gelebt hat. Und ich wollte es mal kennenlernen und da rumgucken. Und wir haben dann so wirklich so eine Art, ja, Roadtrip durch die USA gemacht und sind bei ihr vorbeigekommen, um dort auch eine Sitzung zu machen oder mit ihr zu arbeiten. Und was ich von ihr gelernt habe, ist, es bringt nichts, jemanden unter Druck zu setzen, der schon Angst hat und der schon unter großem Druck steht. Und es bringt auch nichts, wie eine Dampflok zu atmen oder zu versuchen, deine Haltung mit Gewalt aufzurichten und dich da rein zu disziplinieren, wenn in deinem Inneren einfach ein angstvolles Festhalten da ist. Weil letztendlich wird das angstvolle Festhalten, das wird immer gewinnen. Ja, und dein Ich bemühe mich, ich kämpfe dagegen an, das kannst du nur so lange, wie du es kannst. Und dann fällt das alles sowieso wieder in sich zusammen. Und das Schöne bei ihr war, dass ich zum ersten Mal jemanden gegenüber saß, der mich wahrgenommen hat, von dem ich mich auch verstanden gefühlt habe. Sie hat mich jetzt nicht als, oh je, du bist ja ein schlimmes, traumatisiertes Opfer und völlig kaputt. Ja. Sie hat mich nicht gesehen wie ein kaputtes Auto, sondern sie hat gesehen, wow, du bist super feinfühlig, und sie hat meine Seele wahrgenommen, meine Präsenz wahrgenommen und sie hat gesehen, was meine Schwierigkeiten sind. Also beides. Und das hat mir wie gut getan. Weil manchmal, das kennst du vielleicht auch, gibt es Leute, die schauen nur auf die Seele und die sagen, boah, du bist so eine tolle Seele und du hast so viel zu geben. Und ja, ich weiß auch nicht, wo deine Probleme herkommen. Komisch eigentlich. Die sehen nur diese eine Seite oder sehen eben nur die menschliche Seite und ignorieren deine Seele. Und ich finde das schön. Ich fühle mich immer dort wohl, wo beides wahrgenommen wird, und das ist auch, was ich in meiner Arbeit mache. Und die Technik, die ich dann von der Norma gelernt habe, war dieses weiche Atmen, was im Grunde keine Technik ist, sondern ein dich reinsinken lassen in den Körper und dann langsam anfangen, deine Wahrnehmung auf den Fluss deines Atems zu richten. Wenn der Atem flach ist, dann ist er eben flach. Wenn er unregelmäßig fließt, dann fließt er unregelmäßig. Wenn du das Gefühl hast, mein Brustkorb ist total eng, mein Körper ist wie Stein, dann ist es eben so. Wir nehmen einfach wahr, was ist und beobachten diesen Atemfluss und lassen uns sozusagen da reinschaukeln mit der Zeit. Und jedes Mal, wenn ich da reingegangen bin, habe ich gemerkt, dass ein winziges bisschen in mir loslässt. Ein winziges bisschen das Leben und das Fließen in mir betont wird und ein bisschen von diesem erstarrten Festhalten ja wird weniger. Und das war tatsächlich über einige Jahre hinweg die einzige Technik, die ich hatte, das einzige Mittel, die Methode meiner Wahl war das weiche Atmen. Und ob es darum ging, mit einer Schöpfung oder einem Projekt irgendwie weiterzukommen, dann atme ich damit. Wenn ich in einer Situation in meinem Leben feststecke, in der Beziehung oder so, dann atme ich damit. Wenn in meinem Körper irgendwo Schmerzen sind oder irgendwas ins Stocken gerät, dann atme ich damit. Und ich habe gelernt, im Liegen zu atmen, im Sitzen zu atmen und während ich spazieren gehe, auch da mich sozusagen einzulassen. Natürlich atmen wir immer, aber dieses Einlassen, dieses Mitfließen, das habe ich gelernt. Und mit der Zeit habe ich sogar gemerkt, dass es eine Verbindung zu Gott für mich ermöglicht. Nicht, dass wir den Atem brauchen, um Gott nahe zu sein. Ich habe nur gemerkt, dass es eins von vielen Möglichkeiten, ja, so wie Meditation, Gebet und so weiter und so weiter, habe ich gemerkt, dieses Atmen ist wunderschön, weil ich dann spüren kann oder mir bewusst machen kann, Gott schenkt mir ja diesen Atem, der kommt von Gott, sozusagen wie Gottes Leben oder Gottes Liebe strömt in jedem Atemzug durch mich hindurch. Ich kann es annehmen, ich kann mich dafür öffnen und dann darf ich loslassen und ausatmen und bin sozusagen in einer Beziehung mit Gott. Das fand ich dann auch, das war dann sehr, sehr schön für mich. Und als ich dann mehr mich in Richtung Traumaheilung orientiert habe, wurde mir schnell klar, der Atem, das ist gar nicht so ohne. Wenn wir jetzt tatsächlich noch mehr die Körperebene mit einbeziehen, das Nervensystem und die tiefen Überlebensreaktionen in unserem Nervensystem, dann wird schnell klar, manche Leute, da ist hängt eine Menge dran, an dem Thema Atem. Da könnte es Leute geben, die vielleicht bei der Geburt eine Weile tatsächlich die Nabelschnur um den Hals hatten. Es kann Leute geben, die mal fast erstickt sind, weil sie irgendwas verschluckt haben. Oder viele von uns haben eine Operation mit Vollnarkose hinter uns, wo wir intubiert wurden, beatmet wurden, wo Sachen mit uns passiert sind, die eventuell auch mit tiefen Gefühlen behaftet und tiefen Reaktionen behaftet, dann an diesem Atem dranhängen. Und die meisten von uns hatten auch Stress, sogar beim ersten Atemzug, direkt nach unserer Geburt. Ja, die wenigsten von uns hatten eine harmonische, weiche, runde und sanfte Geburt, wo das ganze Umfeld einfach ruhig und entspannt war und wo die Nabelschnur eine ganze Weile einfach noch bei uns geblieben ist und uns noch eine Weile versorgen konnte und wir dann sozusagen in der Ruhe, in der Sicherheit, in der Geborgenheit unseren ersten Atemzug entfalten konnten, in unserem eigenen Rhythmus, in unserer eigenen Kraft, sondern viele von uns haben erlebt, dass wir in einer angespannten Krankenhaussituation geboren wurden mit mega Stress. Und ich weiß, ich habe das mal in einem Buch von, glaube ich, dem Frédéric Le Boyer, der auch viel über die sanfte Geburt geschrieben hat, gelesen, dass er sagte, so oft in diesen Krankenhäusern, in den Geburtszimmern oder im Kreissaal, dass im Moment der Geburt auch die ganzen Krankenschwestern und Ärzte innerlich die Luft anhalten, bis sie dann merken, dass das Baby atmet, dass da so ein Moment der Atemlosigkeit, ein Moment der Anspannung ist, der dann tatsächlich auch auf das arme kleine Baby noch mehr Druck ausübt und noch mehr, ich muss atmen und nicht mein Atem kommt, wenn ich reif, es darf in mir reif werden, der Atem, er darf langsam sich entfalten. Und ich verstehe natürlich, ne, da ist Sorge da und da ist Angst da und da ist, wir halten das Baby kopfüber und klopfen dem auf den Hintern und dann schreit es und dann atmet es und dann wissen wir, dass es lebt. Aber es ist doch oft recht rau, wie wir da in unseren Atem reinkommen. Und ich hatte viele Sitzungen mit Klienten, dann mehr jetzt in Richtung Traumaheilung arbeiten wollten, wo wir dann beim ersten Atemzug gelandet sind und wo diese bedrückende Stimmung dann so da war und das Baby eigentlich signalisiert hat, ich will noch gar nicht atmen, lass mich doch einen Moment. Und das können ja Millisekunden sein, um die es da geht. Ja? Und dann haben wir das nachgeholt, dieser stille Moment, dieser Nullpunkt, dieses zwischen der einen und der anderen Welt einen Moment innehalten, na, zwischen dem Atem der Nabelschnur und dem Atem über die Lungenflügel einen Moment innehalten und dann den ersten Atem nochmal ganz neu für sich erobern. Und ich habe dann von vielen die Rückmeldung bekommen, die auch jahrelang Atemtraining, Atemtechnik und Meditation und so weiter betrieben haben. Nach dieser Sitzung, wo wir den ersten Atemzug geheilt haben oder den nochmal neu wahrgenommen haben und dem mehr Zeit gelassen haben, hat sich der ganze Atemfluss von Grund auf verändert. Ne? Und ich merke, mein Atem ist tiefer und entspannter und geht auf einmal in meinen Bauch, ohne dass ich darum kämpfen muss. Jawohl, dann ist es tatsächlich so, wenn wir Trauma im Gepäck haben, was bedeutet das? Das heißt, dass wir eine Belastung im Körper haben und ein Teil dieser Belastung besteht aus unterdrückten Überlebensreaktionen oder unvollständigen Überlebensreaktionen. Und Überlebensreaktion kann sowas sein wie dich zusammenziehen oder nach vorne drücken, dich um zu kämpfen. Das kann sowas sein wie weglaufen, schreien, alle möglichen Dinge, die der Körper reflexartig hervorbringt, um sein Überleben zu schützen, die können wir festgefahren, stecken geblieben in unserem Körper haben. Und das Bild, was ich da immer nehme, ist, stell dir vor, du sitzt auf 500 Sprungfedern. Die haben alle so eine Art Druck und so eine Spannung. Und wenn wir die lassen würden, würden die einfach in diese Richtung sich entfalten, in die sie drücken. Jetzt ist es aber so, dass wir ja von Kind an lernen, du kannst nicht einfach ständig wegrennen oder ständig, du darfst nicht aggressiv sein und kämpfen oder du darfst jetzt nicht schreien oder weinen oder sonst irgendwas. Und dann lernen wir, ich darf diese Reaktionen meines Körpers auf keinen Fall leben. Ich muss die ganze Zeit managen und im Griff behalten. Das heißt, ich muss diese Sprungfedern unten halten. Und diese Anspannung, die dann entsteht, stell dir vor, die Sprungfedern gehen alle in unterschiedliche Richtungen. Manche drücken nach oben, manche nach vorne, manche nach hinten, manche nach unten, manche in die Bewegung deiner Beine. Und du musst die alle bremsen. Du musst die alle festhalten. Wenn du auch nur einen Moment nicht so gut aufpasst, dann geht das mit dir durch. Ja, und das müssen wir vermeiden, deshalb halten wir das alles fest. Was passiert? Wir haben einen total verspannten Körper, total angespannt. Und wir sind nicht unbedingt, diese Grundanspannung ist nicht unbedingt da, weil wir jetzt aktiv Angst haben oder weil jetzt im Moment gerade irgendwas passiert, sondern diese Grundanspannung ist, hey, ich muss diese ganzen Sprungfedern irgendwie managen, dass die nicht mit mir durchgehen. Und ja, ich muss sie festhalten und managen und ja, in dieser Haltung muss ich die ganze Zeit bleiben. Und das sorgt für den angespannten Rücken. Das sorgt für den engen Brustkorb. Das sorgt für das hochgezogene Zwerchfell unter unseren Lungenflügeln, was den Lungenflügeln gar nicht erlaubt, sich nach unten und zur Seite wirklich auszudehnen, sondern was die Lungenflügel sozusagen immer so ein bisschen nach oben presst und sagt, du hast keinen Raum zu atmen, ne? Es geht gerade nicht, es ist alles eng und so. Und viele von uns wissen gar nicht, dass diese Grundanspannung auch eine Traumafolge ist und dass diese Grundanspannung zum Beispiel dann dafür sorgt, dass unser Brustkorb eng wird und unser Atem flach bleibt. Und natürlich ist meine Empfehlung generell, dem Körper Raum zu lassen, wo diese einzelnen Sprungfedern wahrgenommen werden und entladen werden, aber auf eine körperfreundliche, gut auf dich abgestimmte Weise. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Erst die kleinen Sprungfedern, später die großen Sprungfedern. Und mit der Zeit wird dein Körper dadurch weicher. Ich habe das in meiner Haltung gemerkt. Ich hatte wirklich einen richtigen buckeligen Oberkörper, einen richtigen kleinen Buckel. Und im Lauf der Jahre, je mehr Spannung von mir abfällt, merke ich, dass sich alles neu ordnet, auch im Skelett und in der Muskulatur, im Gewebe. Es ordnet sich alles neu. Es kommt eine Weichheit rein. Es kommt eine Entspannung rein. Es ist ein Unterschied, ob ich 100 Sprungfedern mit meinem Oberkörper festhalten muss oder nur 20, ja. Ich habe immer noch welche, die merke ich auch gerade, Sprungfedern hier und da, die ich halte, gegen die ich stemme, die es mir schwer machen auch, aber es sind weniger geworden. Das heißt, das ist auf jeden Fall immer meine grundlegende Empfehlung. Schau mal, dass du dir Räume suchst, wo du Sprungfedern entladen kannst, wo du lernst, wie das geht und wo du das machen kannst, wie zum Beispiel in der Oase in meiner Online-Community, da lernt man das. Und was ich gemerkt habe, ist einfach diese Hauruck-Methoden, um jetzt aus der Beklemmung rauszukommen, in die Entspannung zu kommen oder den Atem zu vertiefen, das funktioniert weniger. Ja, tiefes Atmen oder aufrecht stehen mit Gewalt. Das sind Dinge, die machen wir aus der Kraft heraus. Die funktionieren ein bisschen und dann schlägt das Pendel wieder zurück. Das heißt, die Sprungfedern, die uns den Druck verursachen, die müssen langsam entladen werden. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass wir uns überlegen müssen, wie würde denn zum Beispiel bei einem Baby ein weicher, voller Atem entstehen? Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir mehr daran arbeiten, uns in die richtige Stimmung zu bringen, wo der Atem von alleine tiefer wird, als zu versuchen, mit Gewalt tiefer zu atmen? Und das kommt das Stichwort Sicherheit ins Spiel. Wenn du dich körperlich sicher fühlst, das ist keine intellektuelle Sicherheit. Ich fühle mich sicher, weil ich weiß, meine Rente ist gesichert. Das ist wahrscheinlich für die wenigsten von uns heute noch ein Gefühl von Sicherheit. Oder ich fühle mich sicher, weil mein Auto voll getankt ist. Oder ich fühle mich sicher für die Zukunft oder so. Ne? Sondern körperliche Sicherheit ist ganz direkt im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick, ob sich dein Körper bedroht fühlt oder sicher fühlt. Und da gibt es natürlich graduelle Unterschiede. Wir können uns ein bisschen unwohl fühlen, ein bisschen mehr, ganz arg, super bedroht. Wir können uns ein bisschen sicher fühlen, doch schon relativ sicher, sehr entspannt, sehr ruhig, super sicher, super behütet und wohl, total geborgen. Ne? Es geht in beide Richtungen. Und es geht um dein körperliches Empfinden. Also ich kann dir nicht sagen, du bist sicher und du sagst dann, ah, klasse, dann ist es wohl so. Du kannst dir auch nicht vorstellen, ich stelle mir vor, dass ich mich sicher fühle oder dass ich sicher bin. Ich male ein Bild von mir, wie ich sicher bin. Sondern es muss etwas sein, was du körperlich fühlst. Wie fühlen wir Sicherheit? Das wissen die wenigsten von uns. Ja, wir sind, wenn es um den Körper geht, manchmal richtige Analphabeten. Wir wollen zwar tolle Erfahrungen haben und dass unser Körper immer funktioniert, aber die wenigsten von uns haben die Sprache des Körpers wirklich gelernt. Sicherheit empfindet dein Körper zum Beispiel, wenn er stabilen Boden unter sich hat. Also wenn du den Boden unter dir wahrnimmst oder ganz banal auch den Stuhl, auf dem du sitzt, eine Rückenlehne, wo du dich anlehnst. Dein Körper fühlt sich sicher, wenn er sich orientieren darf, also rumschauen darf in deiner direkten Umgebung und mit seinen Sinnen feststellt, es greift mich gerade niemand an, es fällt gerade nichts auf mich runter, es brennt nichts direkt neben mir, es fliegt kein Pfeil auf mich zu, ja, sondern ich merke, oh, ich bin in einer einigermaßen sicheren Umgebung. Das ist ein Moment, wo manchmal wir sogar auch spüren, ah, da wird es ein bisschen weicher und weiter. Na, wenn der Körper sich unsicher fühlt, dann ist es von der Energie oft so, dass wir uns zusammenziehen und nach oben gehen. Hochgezogene Schultern, zusammengezogener, flacher Atem. Und wenn wir uns sicher fühlen, passiert das Gegenteil. Die Schultern werden ein bisschen breiter, gehen mehr auseinander. Na, die Rippenbögen gehen zur Seite ein bisschen. Und natürlich minimal, jetzt nicht 10 cm, aber minimal. Das Zwerchfell wird ein bisschen weicher. Der Bauch, die Bauchdecke wird weicher und ist nicht mehr wie so eine Art Stahlwand, sondern wird ein bisschen weicher. Unser Beckenboden wird weicher und das geht wie so eine Welle, sinken wir manchmal nach unten mehr in den Körper hinein. Und das ist eine Reaktion auf Sicherheit. Sicherheit bedeutet, von ganz alleine ist mehr Raum da für meinen Atem. Und dann, der nächste Schritt ist, dass wir dann immer noch nicht wie so ein Geier da sitzen und auf den Atem warten und den beobachten im Sinne von, ich will den verändern, ich will tiefer atmen, besser atmen, sondern wir heißen den Atem willkommen, so wie er ist. Und wenn du jetzt mal reinlauschen möchtest bei dir, wenn du merkst, ich spüre eigentlich gar nicht meinen Atem. Ich spüre die Härte rund um meinen Atem. Ich spüre die Muskelpanzer in meinem Oberkörper, wo so viele Gefühle auch dahinter sind. Na, so viele unerlöste Erfahrungen aus der Vergangenheit. So viele Sprungfedern, die ich da festhalte. Und können wir diesem Atem erstmal mit Mitgefühl begegnen? Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und dann der Holzhammer-Methode, sondern erstmal, dass wir sagen, wow, das ist so wundervoll, dass es überhaupt einen Atem gibt und dass du irgendwie deinen Weg hierher gefunden hast durch alle Höhen und Tiefen. Und ja, vieles hat deinen Atem geprägt und vieles hat deinen Körper geprägt und es hat seine Spuren in dir hinterlassen. Und können wir erstmal Mitgefühl damit haben? Können wir erstmal mit dem Atem sein, so wie er ist? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn mich jemand verändern will, ohne mich mitfühlend wahrzunehmen, ohne mich zu verstehen, das macht mich immer fuchsig. Ich möchte erst wahrgenommen werden, erst, dass jemand sich in meine Schuhe stellt sozusagen und reinspürt und wahrnimmt, was ist wohl deine Herausforderung, dein Schmerz, dein momentanes Gefühl und oh, ich verstehe dich, ich bin bei dir. So diese Haltung. Und dann öffne ich mich für Veränderung. Dann kann ich Tipps von dir annehmen, dann kann ich Ratschläge hören. Aber wenn jemand nur kommt und sagt, du musst mir gar nicht erzählen, was mit dir ist. Ich erkläre dir jetzt meine 5-Punkte-Atemtechnik. Da geht bei mir der Rollladen runter. Und ich glaube, unser Atem ist ähnlich. Ja, wenn wir dem mit dem erhobenen Zeigefinger, ich will dich nur verändern, begegnen, dann ist es sehr schwer, da überhaupt irgendwas zu bewegen. Das heißt, Sicherheit finden, dann den flachen Atem oder den unrhythmischen, den schmerzhaften, in der Enge fließenden, stockenden Atem erstmal willkommen heißen, so wie er ist, erstmal da sein lassen, erstmal den Atem wahrnehmen. Vielleicht so ein bisschen wie ein Forscher zu sein, der sagt, ich entdecke jetzt diesen Atemfluss. Ich bin einfach nur neugierig, ich spüre da immer wieder rein, ich nehme das immer wieder wahr. Und dann können wir mit der Zeit weniger den Atem managen und anschubsen, sondern mehr uns einlassen auf den Atem, der fließt. Uns einlassen. Ich bringe das in meiner morgendlichen Coaching-Ausbildung den Teilnehmern immer bei, dass es eine natürliche Heilungsdynamik gibt in jedem Menschen. Das heißt, wenn wir in einem sicheren Raum sind, wo die notwendige Unterstützung da ist, beginnen Heilungsprozesse von alleine. Der Körper weiß, was sich lösen möchte, was als nächstes kommt, bringt es einfach hoch. Bringt es hoch und bringt es in Fluss. Und genau dasselbe passiert auch in unserem Atem. Ja, wenn wir uns einfach einlassen auf unseren Atemfluss, dann geschieht etwas. Entwicklung geschieht, Veränderung geschieht. Dinge harmonisieren sich, Dinge verbinden sich, Dinge lösen sich voneinander. Es ist wie dich innerlich aufzuräumen. Es ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Und wo wir dann wirklich auch dran stoßen, ist dieser Körperpanzer, ja, diese Verpanzerungen, diese Muskelschichten. Und manchmal arbeite ich gern damit, dass wir einfach nur auf den Atem achten und gar nicht so sehr auf diese gepanzerten, verkrusteten, schmerzhaften Muskelbereiche. Und manchmal finde ich es aber auch schön, wenn man kann, wenn man ein gutes inneres Fundament hat, so ein bisschen mit dem Atem in diese Härte auch wie sich hinein zu dehnen, ein ganz kleines bisschen. Manchmal mache ich das, dass ich einatme und dann kurz anhalte, wenn ich ganz eingeatmet habe und dann dieser leichte Druck von dem eingeatmeten Atem, der massiert, der dehnt diese Härte von innen und dann wieder loslassen und dann lasse ich den Atem wieder fließen oder manchmal ist es das ganz Ausatmen und da finde ich diesen Schmerzpunkt, da finde ich diese Ecke, na, wo alles stockt und staut und da finde ich es einfach total schön, mit dem Atem so ein bisschen zu spielen. Was ich auch toll finde, ist, dass wir mit den Muskeln auch mitgehen können. Wenn du merkst, ich habe sowas in meinem Oberkörper, das will sich zusammenziehen. Oft sagen wir dann, na, entspann dich, lass los. Und wir haben dieses unvollständige Zusammenziehen in uns. Und was wäre, wenn wir da einfach mal mitgehen und das langsam und behutsam vollständig werden lassen, bis es nicht mehr weiter zusammenziehen kann, bis wir wirklich da angekommen sind, wo der Körper die ganze Zeit hin wollte. Und dann aus dem heraus kommt dann eine wirkliche Entfaltung. Ja, und Micro-Movements finde ich auch toll, dass wir reinspüren, wo sind eventuell diese Sprungfedern und dass wir da in die Bewegungen gehen und dem Ausdruck verleihen. Die Micro-Movements sind für mich wie die Ventile, die wir öffnen, wo diese Tausenden von angestauten Druckkammern in uns sich ein bisschen entladen können und wo man dann immer mehr merkt, oh, mein Oberkörper, da schmelzen die Panzerschichten. Und ich weiß das noch, dass ich mal, ich weiß nicht mehr, wo ich das genau gelesen habe, da hat jemand irgendwie beschrieben, ja, man soll mal den Oberarm so ein bisschen greifen und da so reindrücken. Jetzt nicht sich wehtun, ja, so ein bisschen reindrücken und spüren, wie weh das tut. Oder das selber auch mit den Muskeln an den Schultern oder so. Dass man ein bisschen reindrückt und einfach reinspürt, wie weh, wie viel Schmerz ist da eigentlich drin. Ja? Und ich kenne das tatsächlich von unseren Katzen. Ja, da kannst du so bis auf den Knochen drücken. Da ist überhaupt keine Spannung drin. Da ist irgendwie alles im Fluss und weich und fließend. Und tatsächlich bei uns Menschen, wir haben diese Päckchen, diese Panzerschichten. Und ich beobachte, dass es weniger geworden ist im Laufe der Jahre durch einfach die Traumaheilung und die Arbeit mit dem Körper. Und weil mir das Thema so am Herzen liegt, habe ich das als Monatsthema angekündigt in der Oase in meiner Online-Community. Und wir werden da im Monat März 3 Live-Webcasts dazu haben, wo wir so ein bisschen schauen, wie es im Brustkorb aussieht, auch welche frühkindlichen Reflexe, zum Beispiel der Angststarre-Reflex, sich damit einschleichen können und dafür sorgen können, dass wir im Oberkörper sehr eng sind. Und wie wir diesen Atem, diesen neuen, liebevollen Atem wieder wecken können, da werden wir uns im März mit beschäftigen. Und wenn du schon immer mal in die Oase einsteigen wolltest und hast nach einem guten Zeitpunkt gesucht, ich glaube, das ist so ein Thema, da kann man gut mit einsteigen. Und man kann gut in die Tiefe kommen, aber man kann auch schön so als Einsteiger so ein bisschen reinfinden in den Körper, in die Selbstwahrnehmung und das heilsame Arbeiten auch, dich selber unterstützen dabei. Und ich finde es schön zu merken, dass mehr Atem heute in mir fließt und dadurch auch mehr Lebensenergie oder mehr Präsenz einfach da sein kann. Ich glaube schon, dass der Atem ein Ausdruck ist auch von unserer Verkörperung, wie Seele und Körper miteinander verbunden sind. Und natürlich gibt es auch noch ganz andere Atemströme in uns und die Kraniosakralleute unter euch werden sagen, ja, du sprichst nur über den Atem, über die Lunge, aber da gibt es doch noch so viel feinere Atemformen. Der Atem der kraniosakralen Flüssigkeit oder der Atem der Zellen und der Atem der Erde und all diese Dinge. Und ja, ich glaube, dass unser Lungenatem ein tolles Einstiegstor ist in das Leben wieder. Und schön für den Frühling. Jawohl, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich merke immer, wenn ich allein über den Atem spreche, entspannt sich was in mir und ich spüre dieses heilsame Ein und Aus und hin und her. Und in der Oase gibt es eine Menge Meditationen und Anleitungen, wo man das schrittweise lernen kann. Traumaheilungsübungen, aber auch eben sowas wie das weiche Atmen, die Micro-Movements und so weiter. Alles Liebe für euch und wenn dich die Oase interessiert, ich lasse den Link da im Beschreibungstext. Bis dann!